Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge titelt Behavioral Finance – von den Fehlern der anderen profitieren. Mein Gesprächspartner und Gast im Studio hier heute ist Thomas Meyer. Er ist Country Head Germany, De Groof Peterkamp Asset Management. Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. De Groof Peterkamp ist jetzt nicht eine Gesellschaft, die den meisten deutschen Privatleuten so geläufig wäre und auch vielen Finanzberatern vielleicht noch nicht so bekannt ist. Vielleicht steigen Sie kurz ein, stellen Ihr Haus vor, bevor wir über die Behavioral Finance sprechen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Drescher, und das interessante Thema, was wir heute abdecken. Kurz zum Haus De Groof Peterkamp Asset Management. Wir kommen aus Belgien. Das Haus ist beheimatet in Brüssel, der Hauptstadt Belgiens und der Hauptstadt Europas. Es ist eine Gesellschaft, die auf eine Historie seit dem Jahr 1871 zurückblicken kann und ist im Privatbesitz beschäftigt in der gesamten Gruppe, ungefähr 1350 Mitarbeiter, 140 davon im Asset Management. Und im Asset Management betreuen wir ungefähr aktuell 34 Milliarden Euro. Und unter anderem beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Behavioral Finance dabei.
Und das ist der Grund, warum Sie heute hier sind. Ich erhalte immer viel Post, elektronisch und auch in physischer Form. Und unlängst landete auf meinem Schreibtisch die Einladung und der Hinweis, die Vorankündigung. Es gäbe da demnächst eine Behavioral Finance Akademie Ihres Hauses. Daraufhin habe ich Sie angerufen und gesagt, das ist ein gutes Thema für einen Podcast. Behavioral Finance, Verhaltensökonomie, sprechen wir darüber. Also frage erstmal, was ist denn eigentlich zumindest nach Ihrer Definition Behavioral Finance und warum ist es so wichtig für einen Investmentberater, einen Banker, sich rund um dieses Thema weiterzubilden?
Also ich glaube, das ist schon ein entscheidender Faktor und viele dieser Aspekte der Behavioral Finance nehmen wir eigentlich auch in regelmäßiger Form wahr an den Kapitalmärkten. Was steht letztendlich dahinter? Es ist die Analyse menschlichen Verhaltens an den Kapitalmärkten. Wir wissen ja alle, es gibt das, was in der Theorie proklamiert wird, sprich das, was an den Universitäten, in Lehrgängen über den Kapitalmarkt gelehrt wird. Aber die Praxis ist doch immer noch wieder eine andere, weil in der Theorie wird immer vom total informierten Anleger ausgegangen, der totalen Informationstransparenz. Und jeder weiß, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr möglich ist, alle Informationen aufzunehmen, sie sofort zu verarbeiten und das entsprechend auch in den Kursen, in den Preisen der Wertpapiere und Anlageprodukte zu reflektieren.
Also die Frage der kapitalmarkttheoretischen Betrachtung, der Homo economicus, eigentlich sagen Sie, gibt's den gar nicht. In der Theorie gibt's den natürlich, aber nicht in der Praxis. Da ist das so schön, wo die zwei da stehen und schauen runter und dann liegt ein Geldschein auf dem Boden. Der eine sagt, das sei ja letzten Endes gar nicht möglich, dass der da liegt, weil in einem effizienten Markt hätte ihn schon längst einer aufgehoben. Also Sie sagen, die Theorie und die Praxis, die widersprechen sich. Versuchen wir mal so ein paar Schlüsselworte, mit denen sich Finanzberater jeden Tag beschäftigen, um dieses Thema der Kapitalmarktsituation und der Behavioral Finance herumzubauen, zu gucken, wo sind Schnittmengen mit der Behavioral Finance oder wo sind vielleicht auch Unterschiede. Fangen wir mal mit diesem aus der Universität und der Forschung ja vielen bekannten Begriff der Spieltheorie an. Ist das ein Begriff, der eine Schnittmenge zum Thema Behavioral Finance hat, ja oder nein?
Ja, er gehörte letztendlich auch mit dazu und kommt in diesem ganzen Universum auch entsprechend vor. Denn wir müssen eben sehen, dass aus der Spieltheorie heraus Anleger ja nun schon gewillt sind, ihren Gewinn zu optimieren und das entsprechend unter verschiedenen Möglichkeiten. Und die Behavioral Finance ist nun eben die Möglichkeit, dieses Spielverhalten dann auch zu analysieren und zu bewerten, weil jeder Mensch agiert anders, ja. Es gibt zwar auch in der Spieltheorie einen optimalen Vorgang, aber jeder versucht natürlich auch diesen optimalen Vorgang in der Weise zu manipulieren, dass er sagt, wenn der andere sich eh schon so verhält, ändere ich vielleicht mein Verhalten daraufhin ab in der Form, dass ich dadurch vielleicht wieder einen Vorteil habe.
Börsenpsychologie, ein Begriff, der häufig gebraucht wird.
Genau, ist letztendlich nichts anderes als auch ein Teil der Behavior Finance, die Börsenpsychologie, weil was ich vorhin schon gesagt habe, es spiegelt letztendlich irrationales Verhalten der Investoren wider.
Zwei Begriffe, die häufig drumherum gerankt werden, ist das Thema Value und Contrarian Investor. Wo ist da die Schnittmenge?
Ja, Value und Contrarian Investor, auch das gehört in diesen Kontext und wir versuchen diesen Begriff eben auch in unserem Ansatz für unsere Strategien zu benutzen. Der Value Investor ist letztendlich auch zweideutig. Value in Form klassischer Philosophie, wie zum Beispiel von Warren Buffett getrieben, ist ein Einsatz. Der Value-Gedanke auf der anderen Seite ist einfach nur, die optimale Relation aus verschiedenen Kennzahlen zu finden und darauf bauend ein Portfolio mit den attraktivst bewerteten Aktien aufzubauen. Das wäre eben auch ein Value. Und Contrarian ist auch etwas, man muss natürlich sagen, zum Beispiel anhand der Börsenprognosen, die insbesondere zum Jahresende ja häufig aufgestellt werden oder auch aus Analysen heraus von Buy-Side, Sell-Side-Analysten auf der Aktienseite wie auch auf der Anleihenseite werden ja regelmäßig Kursziele und Einschätzungen gegeben. Die Frage ist, muss ich diesem Trend unbedingt glauben oder kann ich auch eine Contrarian-Position aufbauen? Weil letztendlich, insbesondere auf der Sell-Side-Analystenseite, man festgestellt hat, dass diese über einen längeren Zeitraum hinaus bei Unternehmen einfach viel zu optimistisch sind und selten, vielleicht auch getrieben durch irgendwelche Zwänge der Unternehmen, der Investmentbanken zum Beispiel dahinter, eine Aktie oder ein anderes Wertpapier möglichst lange die Stange zu halten.
Welche Erkenntnisse hat die Behavioral Finance bis heute gewonnen? Auf welche Kernthesen kann man die Erkenntnisse der Behavioral Finance heute komprimieren?
Also eine der Aspekte, die insbesondere wir verfolgen, ist, dass es immer wieder zu Über- und Untertreibungen eben gibt an den Börsen insgesamt, an den Kapitalmärkten, was auch von jedem mit Sicherheit unterschrieben wird, aber eben auch für einzelne Aktien. Aber letztendlich diese Entwicklung um einen langfristigen Trend herum geschieht. Und die Frage ist, kann man das entsprechend antizipieren, ja oder nein? Und darum geht es letztendlich, glaube ich, im großen Kern dieser Forschungsrichtung.
Da sind ja verschiedene Kernthesen der Behavioral Finance, die auch immer wieder draußen korportiert werden und Schlagworte. Arbeiten wir die mal ab und fangen mal mit der Self-Overconfidence an. Der Investor, der meint, er sei ein überdurchschnittlich guter Investor. Genauso wie ja die meisten Deutschen, die befragt werden, der festen Überzeugung sind, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. Wie kommt man zu dieser These? Woran macht man das fest, dass man das sagt? Das ist eine der Erkenntnisse aus der Behavioral Finance, dass sich die Leute einfach überschätzen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort und auch, ich sag mal, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen überschätzen sich eben immer wieder in vielen Bereichen. Was Sie gesagt haben beim Autofahren, an den Kapitalmärkten zum Beispiel, aber eben auch in anderen Bereichen des Lebens, im Sport oder auch eben ein wichtiger Bereich. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass der Mensch versucht, sich herauszuheben, ja, glaubt, dass seine Fähigkeiten über dem Durchschnitt liegen, der Masse. Wir wissen aber aus der Forschung heraus, dass das eben nicht der Fall ist. Und insbesondere bei Privatinvestoren noch weniger der Fall ist als bei professionellen Investoren zum Beispiel. Es liegt vielleicht eben auch daran, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, teilweise auch dem Geschlecht geschuldet. Ja, männliche Anleger sind in diesem Fall vielleicht sogar noch irrationaler als weibliche Anleger, was den Self-Confidence angeht. Und das führt natürlich dazu, dass ich natürlich gerne vielleicht auch am Stammtisch prahle mit dem, was ich kann und dass ich besser bin als viele anderen. Ob das dann wirklich bei genauer Betrachtung eben der Fall ist, da sagt die Forschung, dürfte es eher weniger der Fall sein.
Jetzt heißt es ja immer, ein Selbstbewusstsein könnte auch eine gesunde Sache sein. Also wo ist dann das Problem im Zusammenhang mit der Kapitalmarkttheorie, wenn ich mich überschätze? Ist es meine Fehleranfälligkeit, meine Sorglosigkeit oder was ist es?
Also wir brauchen uns ja nochmal so den typischen Anlegerzyklus angucken, ja, den man ja schon seit über 30 Jahren grafisch dargestellt hat, nach dem Motto, ich steige an den Kapitalmärkten, erst geht es nicht so richtig voran, macht nichts. Der Kapitalmarkt wird sich schon in meine Richtung entwickeln, weil ich habe ja alles analysiert und es wird auch so kommen. Also verbillige ich, ja. Dann kommt irgendwann die Phase, dass es vielleicht doch nicht richtig war und ich steige wieder aus. In dem Moment fangen dann aber wieder die Kurse an zu steigen und ich sage, naja, es wird auch wieder runterkommen und dann kann ich wieder meine Kurse aufgreifen, zu denen ich verkauft habe. Die Kurse steigen weiter und weiter, die Märkte entwickeln sich und irgendwann greife ich dann doch wieder zu. Und das ist natürlich dann wieder zu dem Zeitpunkt, kurz bevor die Börsen dann wieder noch unten drehen. Dieser Zyklus ist normal und insbesondere bei Privatinvestoren sehr stark verbreitet.
Ein weiterer Punkt, der immer wieder untersucht und bewertet wird, ist das Thema Home Bias. Dass man meint, den eigenen Kapitalmarkt besser zu kennen als andere und deshalb ihm auch eine andere Bedeutung beimisst. Diese Übergewichtung des Heimatmarktes. Was kann man dazu sagen?
Das ist immer noch Fakt. In Deutschland liegen immer noch sehr viel mehr deutsche Unternehmen in den Depots, was sich zuletzt zwar in Richtung Europa mehr verbreitet hat. Aber letztendlich hängt es eben auch damit zusammen, dass über diese Unternehmen natürlich auch mehr Informationen in der eigenen Sprache zur Verfügung stehen, als vielleicht über andere Unternehmen in benachbarten Ländern, wo ich dann vielleicht nicht auf Deutsch Informationen bekomme, sondern eben in Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch. Für meine eigene Informationsverarbeitung, Meinungsbildung ist aber für viele eben die Sprache eine der größten Hürden und dementsprechend greifen viele weiterhin auf die entsprechenden Unternehmen vor der Haustür zurück. Und die eigene Meinungsbildung, die Informationsverarbeitung, bevor ich ein Investment tätige, ist da schon eine sehr entscheidende Größe.
Jetzt sind deutsche Investoren ja in den vergangenen 20, 30 Jahren gar nicht schlecht damit gefahren, wenn sie den deutschen Heimatmarkt gegenüber Europa überbewertet haben. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das war eben dann auch ein Zufall. Und das Ganze versteht sich dann als ein Plädoyer für Risikostreuung, Fragezeichen, für Diversifikation dieser Erkenntnis der Homebuyers?
Diversifikation ist schon immer, auch schon aus der Theorie heraus, eigentlich der beste Schritt, um die Erträge zu optimieren. Und einfach nur mal als Einschub, wir dürfen uns nicht blenden lassen von der Wertentwicklung des DAX. Letztendlich handelt es sich dabei um einen Performance-Index. Und wenn man den Vergleich startet mit einer Reihe anderer Indizes global, dann handelt es sich bei den anderen Indizes in der Regel eher um Kursindizes und nicht um Performance-Indizes. Und das führt dann eben dazu, dass, wenn man das einfach mal betrachtet, DAX-Kursindex zu einigen anderen Indizes, liegt die deutsche Wertentwicklung doch noch ein ganzes Stück weit zurück.
Ein weiteres Thema ist die Frage, wie einen Meldungen, Nachrichten und Probleme, die man derzeit hat, beschäftigen und beeinflussen in Kapitalanlageentscheidungen im Verhältnis zu Dingen, die länger zurückliegen und in Erinnerung sind. Das heißt da meistens, jüngere Meldungen wird eine größere Bedeutung beigemessen als denen, die schon länger zurückliegen. Also eine quasi mangelnde Objektivität im Umgang mit der aktuellen Nachrichtenlage. Inwieweit ist das ein Punkt, den Sie so unterschreiben würden?
Also von unserer Seite würden wir eigentlich genau das Gegenteil sagen. Investoren, die sich, bevor sie ein Wertpapierengagement eingehen, sich mit dem Unternehmen, dem Umfeld beschäftigen, haben dafür eine sehr große Menge an Informationen und Analysen gelesen und verarbeitet. Je länger das zurückliegt, desto stärker brennt sich diese Information in das Langzeitgedächtnis, vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis rein. Und neuere Meldungen werden eben ad hoc aufgenommen und mit dem, was man im Langzeitgedächtnis hat, verglichen. Zusätzlich mit dem Self-Confidence-Bias, den wir anfangs schon diskutiert haben, führt das natürlich dazu, wenn gerade auch diese Informationen konträr zu dem sind, was meine ursprüngliche Meinung und Ideenfindung gegeben hat, sprechen, dass das verneint wird letztendlich. Diese Informationen werden zurückgedrängt und sagen, der Kapitalmarkt wird sich entsprechend auch wieder in meine Richtung entwickeln. Die Nachrichtenlage wird sich in diese Richtung wieder entwickeln. Das Ganze hat denn auch ganz klar praktische Auswirkungen, insbesondere wenn es sich um negative Nachrichten handelt. Viele Investoren bleiben einfach in diesen Werten investiert. Das heißt, dass hier in vielen Depots durchaus Werte liegen mit Kursverlusten 30%, 40%, 50% langfristig, deren Perspektiven auch dann nicht so schnell wieder besser werden. Weil wenn ich einen Titel habe mit 50% Kursverlust, bedeutet, dass er sich im Kurs verdoppeln muss letztendlich, bevor ich überhaupt meinen Einstandskurs wieder gesehen habe. Konträr dazu ist es aber so, und das ist der Evolutionsbiologie letztendlich geschuldet, dass wenn ich in meinem Depot Gewinne habe auf Positionen 10%, 20%, diese wesentlich schneller realisiert werden, weil ich dann eben einen Glückshormonausstoß im Gehirn habe, ein Erfolgserlebnis sozusagen, wie bei den Steinzeitmenschen eben auch, wenn sie einen Mammut erlegt haben, war das letztendlich genauso. Habe ich das heute an den Kapitalmärkten eben auch, wenn ich einen Kursgewinn sehe und den dann realisiere. Bedeutet dann aber auch, dass dieses Potenzial der Aktie vielleicht gar nicht ausgeschöpft wurde, weil ich eben Gewinne viel zu schnell realisiere und, was ich eben schon gesagt habe, im Gegenteil dazu, Verluste einfach ausgesessen werden und diese Wertpapiere einfach auf eine bessere Hoffnung bei dem Investor warten.
Was ja auch erklärt, das ist ja auch eine Erkenntnis der Kapitalmarkttheorie, dass der Verlust schwerer wiegt in der Wahrnehmung, in dem Leiden, als ich das Glück empfinde für den Gewinn. Es gibt ja diese zynische Untersuchung, wonach Menschen sogar Geld dafür bezahlen würden, den Verlust bei anderen zu sehen, wie sie den erleiden müssen. Was kann man mit dieser Situation anfangen?
Ja, die Leidensphase ist länger, ja, was wir eben daraus ableiten. Und der Glücksmoment bei der Realisierung, dieses Glücksgefühl, diesen Hormonausstoß, ist eben nur kurzfristig, ja. Aber er überwiegt kurzfristig eben stärker, als dass ich in der Lage bin und bereit bin, die Verluste zu realisieren.
Das ist jetzt die Theorie. Das sind eine ganze Menge Erkenntnisse theoretischer Art. Die Frage ist, wie lassen Sie sich praktisch nutzen und vor allen Dingen, wie lassen Sie sich systematisch praktisch nutzen? Denn wenn ich versuche, daraus nun Strategien abzuleiten, dann geht es ja darum, wie kann ich immer wieder dasselbe Muster, was es anscheinend gibt, für mich nutzbar machen? Und das müssen wir ja auch unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Einmal, wie kann ich mich selbst schützen, diese Fehler zu machen, die ja anscheinend alle immer wieder machen? Und umgekehrt, wie kann ich mir das zu eigen machen, dass meine anderen Marktteilnehmer sich so verhalten? Aber wie kriege ich daraus diese systematische Nutzenallokation?
Vielleicht zu dem Punkt, Gewinne realisieren und Verluste zu stoppen, sich ganz klare Regeln zu setzen. Eine Stop-Loss-Position nach unten hinsetzen. Und wenn der Aktienkurs steigt, letztendlich eben auch dieses kontinuierlich nach oben nachziehen. Ja, das ist eigentlich schon eine ganz einfache Regelung. Was machen wir bei uns im Hause daraus? Es ist schwer, menschliches Verhalten komplett aus Anlageprozessen, wo Menschen involviert sind, herauszuhalten. Wir haben für unsere Behavior-Value-Strategien es so gemacht, dass wir auf ein quantitatives Modell umgestiegen sind. Das heißt, diese Erkenntnisse, die wir haben, haben wir in einen Algorithmus umgeschrieben, der systematisch entsprechende Anlageuniversen. Wir machen das für Europa, die Eurozone und auch für den US-amerikanischen Aktienmarkt kontinuierlich anwendet. Und wir sind angefangen im Jahr 2002 damit, dieses Modell anzuwenden bis heute. Wir haben auch neben den Börsen oder neben den Investmentfonds institutionelle Mandate, wo wir das ganze Modell eben auch auf globale Strategien und Portfolien anwenden, inklusive der Emerging Markets, was eben auch geht, weil dort die Datenbasis entsprechend dabei ist, größer zu werden und stabiler zu werden. das umgesetzt? Was machen wir in diesen Strategien genau? Das, was ich anfangs beschrieben habe mit den Analysten zum Beispiel, dass sie alle in einem Trend sind, dass sie zu lange an einem Trend fortschreiben zum Beispiel, das versuchen wir durch eine Umkehrrechnung, durch eine Nivellierung exorbitanter Steigerung auf den Normalzyklus sozusagen wieder runterzubrechen. Das heißt, wir nehmen eine Contrarian-Position letztendlich ein, indem wir es normalisieren. Und das führt eben dazu, dass wir das Ganze eben über einen längeren Zeitpunkt mit sowohl Value-Gedanken, sprich Book-Value, Price-Earnings, wie auch diskontierten Ertragsprognosen der ganzen zukünftigen Jahre entsprechend korrigieren und modellieren.
Strategien, die andere daraus ableiten, sind ja beispielsweise immer auf den Markt zu setzen, der im letzten Jahr am schlechtesten gelaufen ist, oder umgekehrt, wenn man das mit diesem Gewinne laufen lassen, immer das kaufen, was in diesem Jahr gut gelaufen ist. Das ist ja Strategien, die auch versuchen, sich das nutzbar zu machen. Was halten Sie von so einfachen Ableitungen aus der Behavioral Finance?
Guckt man sich solche Ergebnisse langfristig an oder aus der Vergangenheit einfach mal an, wie sie gelaufen sind. Ich sag mal, früher wurden sie geschrieben unter der Dow-Doc-Theorie zum Beispiel. Dann sind das durchaus Ansätze, die man verfolgen kann, die eine simple Ableitung dieser Behavior Finance Analysen letztendlich erlauben. Aber es ist eben so, nicht jedes Modell funktioniert immer und es gibt eben auch Ausnahmen von der Regel, ganz klar.
Versuchen wir es nochmal so ein bisschen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie ich mich selbst auch schützen kann, versuchen wir aber nochmal unter dem Gesichtspunkt, wie kann ich die Fehler der anderen für mich nutzbar machen? Haben Sie bei sich im Haus Produkte, wo Sie sagen, die sind ganz genau darauf ausgesetzt, diese Fehler und die Erkenntnisse, die wir aus der Behavioral Finance über diese Fehler der Marktteilnehmer haben, die für sich zu instrumentalisieren?
Also was wir eben in diesen Behavior-Value-Strategien machen, ist, dass wir diese Trendfortschreibung und insbesondere die Trendfortschreibung exorbitanter Gewinnsteigerung wie auch die Fortschreibung von Verlusten nivellieren. Weil letztendlich, mal abgesehen von ein paar Unternehmen, wo wirklich das Geschäftsmodell und die Geschäftsführung einfach nicht in der Lage ist, etwas zu ändern, die wir dann auch wirklich durch den Algorithmus ausschließen, kann man eben durch die Analyse historischer Daten eben auch belegen, dass es immer wieder zu einem Umdreh der wirtschaftlichen Situation von Unternehmen kommt. Und daran können sie letztendlich profitieren. Woran liegt das letztendlich? Die Analysten sind eben so getrieben, auch vom Berufsrisiko her, dass sie nicht exorbitant von der Masse abweichen wollen. Das heißt, sie nehmen Unternehmensguidelines, modellieren darum und ändern das vielleicht in minimalen Umfang plus minus davon ab. Aber sie kommen nicht darauf, und das ist eben ein großer Fehler dieser ganzen Sachen. Die Antizipation von Ereignissen ist eben sehr schwer möglich. Und von daher ist es eben auch so, dass Analysten nur in regelmäßigen Abständen ihre Analysen auch wieder überarbeiten, in deren Zusammenhang das Kapitalmarktumfeld sich aber schon gravierend verändert hat. Letztendlich bedeutet das, mit gesundem Menschenverstand daran zu gehen und langfristig die Perspektiven zu behalten. Nicht unter kurzfristigen Gesichtspunkten, sondern die Aktienanlage wirklich langfristig zu behalten, im Auge zu behalten. Darüber hinaus muss man nicht immer voll investiert sein, weil solche Fälle können jederzeit entsprechend passieren, wie wir es ja auch immer wieder sehen, dass solche Reaktionen, gerade die Kursrücksätze, sehr schnell passieren. Und in diesem Zusammenhang einfach immer mal wieder ein bisschen Liquidität zu halten, um solche Chancen zu nutzen, ist eigentlich genau das richtige Navigieren an den Aktienmärkten auf jeden Fall.
Jetzt ist der Homo economicus vielleicht ein Idealbild, aber es gibt ja vielleicht irgendwas noch zwischen dem Neandertaler und dem Homo economicus, nämlich die Frage, sind die Kapitalanleger in ihrer Summe vielleicht lernfähig? Wenn es Ihnen mit Ihrer Aufklärungsarbeit in Sachen Behavioral Finance gelingen würde, immer mehr Menschen davon zu überzeugen, dass wir diese Fehler machen, dann würden wir vielleicht immer mehr diese Fehler nicht mehr machen. Und dann stellt sich die Frage, funktioniert das noch? Glauben Sie also an die Lernfähigkeit der Marktteilnehmer in Ihrer Summe, die eines Tages die Behavioral Finance zumindest in Teilen ad absurdum führen könnte?
Das wird ein sehr langer Prozess werden, weil letztendlich es auch genügend Marktteilnehmer gibt, die die Ergebnisse der Behavior Finance nicht in Frage stellen, aber trotzdem immer wieder Situationen finden, wo sie sagen, warum hat sie hier nicht gegriffen? Aber das ist letztendlich auch wieder dem geschuldet, dass dieses Forschungsfeld immer noch relativ jung ist, immer noch wieder neue Erkenntnisse hinzugewinnt und wir natürlich auch permanent immer wieder einer breiteren Datenbasis gegenüberstehen, Marktteilnehmern, die eben auch durch andere Strategien versuchen, was zu bewerkstelligen und diese Phasen dann eben künstlich in die Länge oder ziehen oder eben auch abrupt beenden. Ich glaube, der Weg dorthin wird sehr, sehr lang, aber wir wollen eben auch mit dieser Behavior Finance Akademie, die wir eben über mehrere Monate entsprechend publizieren werden, auch versuchen, diese Gedanken eben breiteren Anlegerschichten, sowohl privaten wie auch professionellen, zugänglich zu machen. Und in der Form, dass sie sich diese Unterlagen auch immer wieder heranziehen können, weil man eben durch die tägliche Informationsflut von diesen Erkenntnissen und Gedanken immer wieder abgelenkt wird.
Sie haben gerade die Forschung angesprochen. Forscht Ihr Haus auch selber in dem Bereich und wie wird danach geforscht? Ist das Number Crunching, sich mit historischen Kursen zu beschäftigen oder ist es in Umfragen Anleger zu befragen, wie sie sich wo verhalten haben oder verhalten würden? Wie wird geforscht im Bereich der Behavioral Finance?
Unser Team beschäftigt sich mehr mit dem Number Crunching, ist aber auch so, dass wir in Belgien mit Universitäten zusammenarbeiten im Bereich der Finanzlehre und dort entsprechend eben auch den Zugang zur Theorie, zur Wissenschaft sozusagen suchen. Und unser CIO, Philipp Teneff, der in dem Bereich arbeitet, ist eben auch selber als Lehrer an der Universität tätig, um die Erkenntnisse eben auch entsprechend dem Nachwuchs beizubringen oder zu vermitteln.
Wer so lange in dieser Branche ist wie Sie und wie ich, der hat manchen Fonds, der den Begriff Behavioral Finance vielleicht sogar im Namen geführt hat, auf jeden Fall aber in seinen Marketingaussagen geführt, den hat er kommen und gehen sehen. Viele davon sind wieder in der Versenkung verschwunden und es gibt jetzt, glaube ich, nicht ein Produkt, das das irgendwie im Namen für sich instrumentalisiert hätte und heute zu den großen Blockbustern gehören würde am Markt. Warum, glauben Sie, ist das nicht so? Und warum glauben Sie, dass das mit Blick in die Zukunft sich auch ändern kann?
Woran mag das liegen? Ja, was ich gesagt habe, bei uns im Hause wird es als quantitativer Ansatz gemacht. Ja, und das bedeutet, dass man teilweise auch Aktien in dem Depot dann hat oder in dem Portfolio, wo man denkt, warum kaufe ich diesen Titel? Ich habe keine Story. Und das ist bei vielen Sachen so. Investmentfonds, Einzeltitel werden über Stories verkauft. Und das ist eben schon Teil eines Bias letztendlich, den ich als Anleger vermittelt bekomme oder den ich mir selber erarbeite. Wertfrei, neutral, ohne diesen menschlichen Eigenschaften, die wir eben durch die Evolution haben als Mensch, der uns prägt in unserem Verhalten. Und das ist nicht nur bestrebt durch, ich sag mal, in Europa die ganz normale Entwicklung über die Steinzeit. Nein, es gibt eben überall in unterschiedlichen Ländern soziale Ausprägungen, die uns bei der Kapitalanlage beflügeln und behindern gleichzeitig. Ja, das ist evolutionsbedingt. Wichtig ist eben, das Ganze so wertfrei wie möglich zu machen und sich nicht durch irgendwelche Themen zu lenken zu lassen. Das heißt, im Prinzip brauche ich ein Portfolio, was eigentlich, wenn ich es global nehme, nicht getrieben ist durch irgendwelche regionalen Bevorzugungen, nicht getrieben ist durch irgendwelche Sektorbevorzugungen, weil auch innerhalb eines Sektors gibt es immer wieder Unternehmen, die gut sind und die schlecht sind. Ich muss sie eben nur finden und das entsprechend möglichst ohne Beeinflussung meines menschlichen Gehirns.
Sprechen wir zum Schluss noch über Ihr konkretes Angebot. Akademie ist ja ein nicht näher definierter Begriff und lässt manchen Interpretationsspielraum. Es ist ja auch so, dass verschiedene Investmentgesellschaften in diesen Tagen Akademien anbieten zum Thema ESG und Nachhaltigkeit. Und deshalb Frage an Sie, was umfasst Ihr Angebot einer Akademie? Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das eine Internetseite, auf der ich mich anmelden muss? Wer lehrt mich da etwas? Was ist das für einen Umfang? Bekomme ich ein Zertifikat, was ich mir anschließend zu Hause an die Wand pinnen kann? Was umfasst diese Akademie? Was lerne ich?
Was wir machen werden oder dabei sind jetzt umzusetzen, die ersten Dokumente sind fertig, ist im Abstand von ungefähr 2 bis 3 Monaten immer wieder einzelne Kapitel, Fragestellungen aus dieser Welt der Behavioral Finance publik zu machen. Was sind die Stichworte dahinter, so dass ich mir diese Dokumente vom Umfang eben nicht zu groß mit entsprechenden grafischen Unterlegungen beiseite legen kann und mir immer wieder zur Seite oder heranziehen kann, um bestimmte Punkte nachzulesen. Das ist unser Aspekt. Wir haben bis jetzt noch nicht die Umsetzung, dass wir daraus einen zertifizierten Lehrgang in irgendeiner Form machen. Das mag vielleicht nochmal kommen in Zukunft. Was wir eben damit machen wollen, ist, wir wollen das über die Website veröffentlichen. Und wer eben dazu ansonsten Interesse hat, wir versuchen das eben auch über verschiedene Medienportale, eben auch über die Fondsplattformen publik zu machen. Ansonsten kann er sich bei uns melden und diese Informationen dann entsprechend auch regelmäßig anfordern, sodass er immer auf dem neuesten Stand ist, was diese Akademie angeht von unserer Seite.
Im Buchhandel hätte man früher von einer losen Blattsammlung gesprochen, die sich, genau, im Laufe der Zeit abgeheftet dann zu einem Gesamtwerk ergibt. Im virtuellen Zeitalter passiert das über die Fondsplattform und andere Seiten, beziehungsweise die Degroff-Petercam-Seite natürlich. Ja, am Ende eines Gesprächs, Herr Meyer, frage ich meine Gesprächspartner immer im Sinne der Weiterbildung, völlig losgelöst zum Akademiegedanken für alle unsere Zuhörer, was man so an Literaturempfehlungen geben kann zum Thema, über das wir gesprochen haben, in diesem Falle Behavioral Finance oder das Thema Investmentfonds und Börse im Allgemeinen. Das liegt in der Zeit auf Ihrem Nachttisch. Was würden Sie uns denn nahelegen?
Ich bin jetzt fast fertig mit dem letzten Werk von Richard Thaler, dem Nobelpreisträger zum Thema Behavioral Finance, der den Nobelpreis 2017 bekommen hat. Der hatte jetzt vor 2 Jahren ein aktuelles Buch rausgebracht, auch nochmal kurz bevor er den Preis bekommen hat. Und das gibt es sowohl in englischen wie auch inzwischen in einer deutschen Fassung. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Lektüre, wer sich damit auch nochmal beschäftigen möchte.
Herr Meyer, ich bedanke mich, dass Sie in der Sendung waren. Ich darf die Zuschauer nochmal darauf hinweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, wo man uns Anregungen zu dieser Sendung oder Themenvorschläge für zukünftige schicken kann an podcast@fondsgedanken.de. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschö.